Herzlich willkommen bei Wunderwesen, dem Podcast für feministische Fragen in Kunst, Kultur und Wissenschaft.
Mit was sich Väter letztendlich auch auseinandersetzen müssen an gesellschaftlichen Anforderungen, die kommen alle auch aus Familien, die ihnen möglicherweise das Gefühl geben, du bist nur dann ein richtiger Mann, wenn du viel arbeitest. Oder die haben Partnerinnen, die das auch so sehen oder was auch immer. Also da ist viel Bandbreite einfach an Männlichkeit und Vaterschaftskonzepten letztendlich dann auch. Wenn es den Vätern ein so großes Anliegen ist, wie sie immer und überall behaupten, dass sie so gerne viel mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen würden, dann müssen sie dafür halt auch was tun.
Schön, dass ihr wieder dabei seid bei den Wunderwesen. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Folge über Männlichkeit und Vaterschaft. In der ersten Folge haben wir uns mit Themen wie Care-Arbeit braucht Anerkennung, wie hat sich die Vaterschaft verändert, an was orientieren sich Väter beschäftigt. Wir haben uns darüber unterhalten, wo Ungerechtigkeiten sind, wie es zu Altersarmut bei Frauen kommt und was das Ehegattensplitting da Schlechtes dazu tut. Und der Satz, der mir seit ein paar Wochen im Kopf rumgeistert, Erwerbsarbeit lohnt sich immer. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil. Hier unterhalten wir uns nochmal darüber, was aktive Vaterschaft eigentlich ist, was es für verschiedene Formen von Männlichkeit und Vaterschaft gibt. Komplizenhafte Vaterschaft wäre jetzt ein Stichwort. Und ihr erfahrt auch was über Caring Masculinities. Anna Buschmeier hat sich intensiv mit der Rolle von männlichen Erziehern beschäftigt und da gibt's auch viel Interessantes zu hören. Jetzt lasse ich sie zu Wort kommen. Du hast das Stichwort aktive Vaterschaft genannt. Was heißt das heute?
Ja, das ist halt schon so das Stichwort für der Vater soll eben auch in der Familie aktiv sein, Zeit mit den Kindern verbringen, idealerweise in Elternzeit gehen. Und vielleicht auch nicht nur den ein oder zwei Monate präsent sein im Leben der Kinder, in der Familie. Mhm. Also es ist so ein bisschen das Stichwort, was, glaube ich, mit Einführung des Elterngeldes so gab es immer, sind das jetzt, gibt dann ja immer so verschiedene Bezeichnungen, die aktiven Väter oder die engagierten Väter oder die neuen Väter war mal eine Weile so das Stichwort.
Also aktiv im Sinne von Erziehungsaufgaben, aber aktiv dann auch im Sinne von, ich gehe auch zur Schule und kümmere mich um die Kita und so weiter. Also genau. Ich erledige auch Dinge, die getan werden müssen. Genau. Gehe zum Elternabend beispielsweise. Mhm. Das, wo sich dann immer alle nicht so gerne blicken lassen später.
Ja. Mhm. Ja. Genau. Also genau, es geht darum, also ein aktiver Vater zu sein als Vater mit den Kindern und nicht nur der Versorgervater.
Ja, bin mir nicht sicher, ob wir schon so über Rollenbilder und Männlichkeitsideale genug gesprochen haben. Ich glaube, da könnten wir noch mal ein bisschen thematisieren, was es da für Ideen oder Rollenbilder immer noch gibt.
Ja, also wenn man sozusagen ein bisschen theoretischer einsteigt, gibt es halt so verschiedene Vorstellungen von Männlichkeit, die als hegemonial gelten. Also wo man jetzt sagt, das sind sozusagen die anerkannten, echten, in vielen Anführungsstrichen, Männer und Männlichkeiten. Ich glaube, dass da auch viel in Bewegung ist, aber das schon immer noch dazu gehört, dass man zum Beispiel erwerbstätig ist und eine Familie davon im Prinzip vielleicht ernähren kann oder zumindest einen Großteil des Familieneinkommens erwirtschaftet. Es gehört in unserer Kultur dazu, weiß und gesund und able-bodied zu sein und heterosexuell zu sein, in einer monogamen Beziehung zu leben, Kinder zu zeugen. So diese klassischen Komponenten von Männlichkeit, die nach wie vor ganz prägend sind dafür, was Männer, wie Männer so sein möchten. Im Großen und Ganzen.
Ja.
Und deswegen ist das hegemonial, bedeutet eben, es wird gesellschaftlich anerkannt, als so sind Männer. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Männer, die überhaupt dieses Ideal so nicht erreichen können und trotzdem danach streben, also das trotzdem richtig finden. Es gibt eine Theorie von Raven Connell, die eben die hegemoniale Männlichkeit heißt, da wäre das eine komplizenhafte Männlichkeit, also eine Männlichkeit, die dieses System irgendwie stützt und eigentlich dem nachstrebt und gleichzeitig das vielleicht an der einen oder anderen Stelle selber aber nicht erfüllen kann. Also vielleicht, weil jemand schwul ist oder weil das Haushaltseinkommen halt doch auch von Zweien erwirtschaftet wird oder weil die Hautfarbe nicht weiß ist oder so. Und dann gibt es so verschiedene Formen von Männlichkeit, die man jetzt eher marginalisierte Männlichkeiten nennt oder ausgeschlossene Männlichkeiten, also Männlichkeiten, die nicht so anerkannt werden, was dann oft dazu führt, dass man mit sich innerlich vielleicht auch irgendwelche Konflikte austrägt, wie man das schaffen könnte, trotzdem in der Gesellschaft zu bestehen. Und es gibt, das vielleicht eher spannend jetzt für dieses Thema, auch so ein Ansatz, das nennt sich Caring Masculinities, also die Frage, wie man in Männlichkeitskonzepte auch wirklich Care mit integrieren kann. Weil das in diesem klassischen hegemonialen Männlichkeitskonzept taucht es nicht auf. Also da ist Care eigentlich kein Aspekt, über den dass man Männlichkeit herstellen kann.
Außer der Versorger, ne?
Genau.
Der finanzielle Versorger.
Genau, aber das ist genau das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ist ja immer die Frage, was man zu Care dazu zählt. Also wenn man jetzt sagt, es geht auch um die finanzielle Versorgung der Familie, dann sind sehr viele Männer sehr caring. Das ist aber eben nicht das Gleiche wie Windeln zu wechseln oder so. Genau, und dieses Caring Masculinity, da geht es wirklich darum zu gucken, wie. Also was heißt zu gucken? Also das ist ja nicht so, ein Mann sagt so, heute bin ich mal Caring Masculinity, so. Ja, sondern wo wir als WissenschaftlerInnen dann letztendlich sehen, aha, da gibt es irgendwie eine neue Form von Männlichkeit. Und das sind männlich gelesene Menschen, die aber ganz stark sowas wie versorgen im Sinne von Caring, zum Beispiel in der Familie oder in ihrem Beruf mit integrieren in Männlichkeit. Also die damit jetzt nicht weiblich werden, ja, was ja immer für viele Männlichkeiten so das Anti ist, was auf gar keinen Fall passieren darf, ist ja als weiblich wahrgenommen zu werden.
Ja, das ist halt diese Dualität,
genau,
die eben einen wirklich manchmal verzweifeln lässt, ja, weil gibt es, also hat das Geschlecht da wirklich einen Einfluss eigentlich, ja, auf all diese Tätigkeiten? Ja. Also die Gesellschaft sagt uns ja, aber ich zweifle das ja immer mehr an.
Also ich habe in meiner Doktorarbeit mich beschäftigt mit Männern im Erzieherberuf und habe mit denen Interviews geführt und daran eben auch diese Männlichkeitstypen gesucht und auch gefunden. Und da fand ich das immer ganz spannend zu sehen, dass Erzieher, männliche Erzieher außerhalb des Feldes erziehen, also ich sage jetzt mal so ganz nochmal auf der Straße, als eher unmännlich wahrgenommen werden. Und immer ein bisschen damit sozusagen zu kämpfen haben, so einen weiblichen Beruf auszuführen. Und die Frage ist, stellt das ihre Männlichkeit in Frage, wenn sie sagen, ich werde Erzieher? Wenn jetzt so ein 16-jähriger Junge sagt, ich werde Erzieher, so, dann gucken die Kumpels ihn vielleicht ein bisschen komisch an. Innerhalb des Feldes, also innerhalb der Kita zum Beispiel, sind die Männer von Eltern, von Kindern, von Kolleginnen ganz hochgehoben als endlichen Mann und wie toll und jemand, der hier mal männliche Sachen machen kann. Und dann habe ich festgestellt, dass es dabei eben auch einen sehr unterschiedlichen Umgang mit gibt. Also dass das für manche Männer genau so, finden die das super. Die sind dann da die Leiter von der Kita und die finden das toll, dass sie irgendwie Fußball spielen und dass sie sie ihre Professionalität nach draußen tragen und so. Also sagen, mit dieser Zuschreibung männlich zu sein, total gut zufrieden sind und die ich dann eher diesem Typ komplizenhafte Männlichkeit zugeordnet habe. Und dann gibt es eben andere, die sagen, naja, ich bin ja eigentlich genau deswegen Erzieher geworden, weil ich nicht in diesem krassen, männlich konnotierten Arbeitsmarkt, die, keine Ahnung, der ITler oder der Unternehmensberater sein will, sondern weil ich Care machen will, weil ich mit Kindern arbeiten möchte, weil ich liebevoll sein möchte mit kleinen Kindern, die beim Aufwachsen begleiten, solche Tätigkeiten, die eben ja letztendlich das sind, was ErzieherInnen machen. Und dass die sich sozusagen in dieser Gruppe der männlichen Erzieher sich diese ganze Bandbreite wiedergefunden hat. Also dass die überhaupt auch keine Sorge davor hatten zu sagen, dann gelte ich als weiblich oder so, sondern dass das wirklich, also als ich das geschrieben habe, gab es dieses Konzept der Caring Masculinity noch nicht. Aber das wirklich zu sagen, da ist Care integriert in meine Form von männlich sein. Und da muss man jetzt nicht immer groß herausstellen, dass man das ja alles viel besser kann als die Kolleginnen oder so, sondern das ist einfach ja, sehr selbstverständlich. Mhm. Und das finde ich schon total spannend nach wie vor. Also zu gucken, da kann man überhaupt nicht Männer und Väter und so über einen Kamm scheren, sondern diese ganze Bandbreite gibt's natürlich überall. Und mit was sich Väter letztendlich auch auseinandersetzen müssen an gesellschaftlichen Anforderungen, die kommen alle auch aus Familien, die ihnen möglicherweise das Gefühl geben, du bist nur dann ein richtiger Mann, wenn du viel arbeitest. Oder die haben Partnerinnen, die das auch so sehen oder was auch immer. Also da ist viel Bandbreite einfach an Männlichkeit und Vaterschaftskonzepten letztendlich dann auch.
Mhm. Ja, genauso wie ja eben auch Weiblichkeit eben auch so viele Aspekte hatte eigentlich und auch auf so viele Weisen auf uns eindonnert. Und so ist das bei der Männlichkeit halt dann ja letztlich irgendwie auch. Also, aber das finde ich interessant, was du gesagt hast von den Erziehern. Ja, ich erinnere, in der Kita unseres Kindes war auch ein männlicher Erzieher, der erste männliche Erzieher, der auch noch aus dem lateinamerikanischen Raum kam. Und das war ein wahnsinniger Hype irgendwie auch. Der war toll. Also, und der hat das eben tatsächlich auch sehr mit sich und seiner Art irgendwie integriert. Das war gar nicht so ein Thema.
Ja.
Aber das, was du beschreibst, habe ich schon auch bemerkt. Von, das ist jetzt einer, mit dem können die, da können die Jungs
endlich
mal wieder richtig rumbolzen. Aber vielleicht wollten die Mädchen das ja auch. Also das ist noch ein weiter Weg, bis wir da hinkommen, dass das eigentlich nicht das Thema ist, sondern eigentlich das Thema einfach auf Erziehung an sich sich konzentriert. Und, und wir auch akzeptieren können, dass Menschen einfach unterschiedlich sind und das vom Geschlecht gar nicht so extrem abhängig ist.
Genau, aber ich glaube, das ist so ein bisschen wie der einzige Vater beim Babyschwimmen. Die werden natürlich ganz besonders beäugt und die kriegen alle möglichen Anrufungen von, ja auch, also ich habe meine Arbeit, die heißt zwischen Vorbild und Verdacht, also auch den Moment gibt es natürlich, wo die sich auch immer wieder gefragt haben, darf ich mit den Kindern wickeln? Darf ich die Tür zumachen? Wie ist es, selbst wenn ich das jetzt sage, die wollen liebevoll mit kleinen Kindern umgehen, die haben Krippenkinder auf dem Schoß, das könnte man ja völlig selbstverständlich finden. Aber das ist es dann doch oft nicht. Also weil das Männern anders unterstellt wird oder eben nicht als typisch männlich gilt. Und man sich dann unter Umständen schon mal fragt, was ist denn mit dem los? Wieso mag der das jetzt so? Und da ist immer so ein Hauch, irgendwas ist komisch. Und das ist genau diese Frage von Männlichkeit. Also wieso kann man das nicht einfach als im Caring Masculinity verstehen? Wieso ist das immer gleich so ein bisschen so, na, da weicht er aber ab von dem, was eigentlich als männlich gilt.
Ja, und warum tut er das eben? Das ist dieser Verdacht, den du beschreibst. Ne?
Ja.
Da muss doch ein Hintergedanke dahinter sein. Das kann ja nicht so sein, dass
er
einfach Lust hat, mit Kindern zu arbeiten.
Und das ist bei Frauen einfach völlig weggedacht. Ja, gibt ja auch durchaus Täterinnen, aber das ist bei Frauen so unvorstellbar, dass die vielleicht, also oder andersrum, es ist mit Weiblichkeit so stark assoziiert, dass die Kinder lieben und Kinder kuscheln und denen nichts Böses wollen und so. Und da stoßen schon Anforderungen an Weiblichkeit und Männlichkeit aneinander und an Grenzen auch.
Absolut. Denkst du denn, dass viele sind eigentlich viele Familien jetzt getrennt auch, weißt du das?
Ja.
Schon, ne? Sind schon viele.
Also ich meine, es werden ein Drittel der Ehen geschieden, zum Teil erst sehr viel später. Also es ist ja auch so ein neues Phänomen, dass die sich nicht nach dem verflixten siebten Jahr scheiden lassen, sondern vielleicht nach 30 oder so. Und es gibt natürlich viel, viel mehr, also im Vergleich zu früher, viel, viel mehr Paare, die gar nicht verheiratet sind, wenn sie Kinder kriegen. Und da scheint die Trennungswahrscheinlichkeit noch höher zu sein. Also es gibt sehr, sehr viele getrennte Familien, klar.
Und dann gibt es ja auch viele Familien, die das dann, wenn sie getrennt sind, so machen, dass es mal der Vater, mal die Mutter ist, wo das Kind ist.
Mhm.
Weil ich denke gerade drüber nach, also ich erlebe das ja auch, dass dann mehr Männer plötzlich Kinder zu Unterrichten bringen oder so.
Ja.
Und denke manchmal, liegt es vielleicht auch daran, dass das Kind jetzt gerade bei den Papas ist.
Mhm.
Aber das ist jetzt auch eine böse Unterstellung und das schneide ich wahrscheinlich auch raus. Weil
nee, es ist aber schon was dran. Also es ist natürlich, es ist schon so, dass Väter, wenn sie vor der Trennung engagiert sind, das auch nach der Trennung bleiben wollen. Und dass ja Väter, die sich um Kinder nach einer Trennung kümmern, das plötzlich in sehr viel mehr Alleinverantwortung machen, als das vorher war. Also das, da gibt es schon einen, wahrscheinlich beachtlich, aber ich kenne da jetzt die Zahlen nicht, Anteil von Vätern, die sich um Kinder dann wirklich im Alltag auch kümmern müssen. Ja, und das ist, ich glaube, 80% der getrennt lebenden oder der Kinder von getrennt lebenden leben bei der Mutter hauptsächlich. Also das ist immer noch der größte Teil. Aber es gibt natürlich da sehr viele Väter, die, und wenn es nur einmal in der Woche ist oder jedes zweite Wochenende, schon auch eine intensive Beziehung zu ihren Kindern haben, die vielleicht stärker ist als ohne Trennung.
Und auch merken, was für Arbeiten alles zu erledigen sind. Mhm. Ne? Hast du doch genau was darüber geschrieben. Es ist gut, wenn Männer die Erziehungszeit wirklich auch alleine nehmen, damit sie dann auch merken, was für Arbeiten wirklich zu erledigen sind, wenn man alleine verantwortlich ist.
Ja. Also das ist genau deswegen, ist das mit der Elternzeit jetzt auch geändert, dass die nicht mehr komplett parallel genommen werden darf, weil die festgestellt haben, die Studien, wenn sich durch die Elternzeit an der Aufteilung der Care-Arbeit was ändern soll, dann tut es das nur, wenn die Väter allein verantwortlich sind eine Weile. Ich bin mal gespannt, ob das dazu führt, dass mehr oder dass weniger Väter in Elternzeit gehen. Aber also vom Prinzip ist das so. Das gibt einfach Studien, die zeigen, wenn Väter mindestens ein oder zwei Monate allein in Elternzeit waren, dann übernehmen die auch langfristig, also kann man 2 Jahre später oder so immer noch sehen, dass sie mehr Haushaltsarbeit auch übernehmen und nicht nur die Kinderbetreuungszeit.
Mhm. Ja, ich habe das über Theaterengagements in anderen Städten geregelt, da musste mein Mann dann alleine ran. Genau. Ja. Das war der Lerneffekt, ohne dass uns der Staat finanziert hat, aber ja, ich glaube, das bringt total, bringt total viel, weil man dann überhaupt erst kapiert, weil viele sind ja auch so aufgewachsen, woran zum Teil auch natürlich alle in der Familie beteiligt sind. Wenn den Söhnen nicht beigebracht wird, wie man eine Waschmaschine anschmeißt, dann ist es ein Problem.
Ja, und die, also ketzerisch gesagt, die Männer, die mit allen möglichen technischen Geräten umgehen können, aber meinen mit der Waschmaschine nicht, können das ja normalerweise auch relativ unkompliziert lernen. Aber wenn man das halt nie machen muss, dann lernt man das auch nicht. Das ist ja wie Kochen. Das lernt man ja nicht, weil man einmal ein Kochbuch in die Hand nimmt, sondern weil man nach und nach und nach was ausprobiert. Und wenn man nicht weiß, ob man Nudeln in kochendes oder in kaltes Wasser schmeißt, dann kann man das nicht. Ja. Und so ist es mit den Kindern auch. Also ich finde, wenn die Väter das erste Mal mit dem Kind zum Schwimmen gehen, wenn das irgendwie 3 Jahre alt ist, weil die finden vorher, weiß ich, nichts mit dem anzufangen, dann hat man halt nicht gelernt, was man zu dem Schwimmen alles so mitnehmen muss. Und das ist ja nichts, was eine Mutter vom Tag der Geburt an weiß. Oder welche Größe mein Kind gerade in Wintermantel hat. Das weiß ich ja auch nur, weil ich da beständig dabei bin und nicht von einem Tag auf den anderen.
Ja, das ist wie so diese Unterstellung, dass Frauen das einfach so per Geschlecht irgendwie alles können, auch Kinder großziehen. Genau. Ich meine, jetzt ist ein entscheidender Unterschied, was wir wirklich halt können, ist Kinder gebären.
Ja, gut.
Aber da weißt du ja auch noch nichts drüber, bevor du es nicht das erste Mal gemacht hast. Und alles andere ist ja einfach auch eine Erfahrungssache. Ja, und da haben wir alle auch lernen müssen und ist nicht per naturalisiertem Geschlecht uns irgendwie so zugeschrieben und wissen wir halt einfach.
Ich meine, selbst das Stillen, was ja immer so das Paradebeispiel ist, funktioniert nicht bei allen Frauen und es funktioniert nicht am zweiten Tag und es ist für manche auch die Hölle und so. Und klar, wenn die Familie oder die Mutter das möchte mit dem Stillen und so, ist das ja auch überhaupt nicht so. Man sagt, mach das nicht, aber dann macht halt vielleicht der andere von Anfang an das Wickeln oder irgendwas. Also das muss man ja dann irgendwie verhandeln und zu einer Lösung finden und nicht immer nur sagen, ja, also ich meine, auch sowas wie Schule. Dann macht man die Schuleinschreibung, dann fängt man an mit den Hausaufgaben, dann sagt man, ah, das habe jetzt schon immer ich gemacht, jetzt kann ich das auch besser. Jetzt weiß ich auch, wie die Lehrerin so ist und jetzt bin auch nur ich in der WhatsApp-Gruppe von der Klasse, vom Klassenchat und so. Und dann wundert man sich, wenn der andere ja gar nicht mal eine Woche alleine sein kann. Also so funktioniert es dann halt auch einfach nicht.
Aber es sind halt so viele Strukturen. Mir fällt jetzt gerade ein, hier an der Schule, Grundschule, das Heft zur Kommunikation hieß halt das Mama-Heft.
Wirklich immer noch.
Naja, das ist jetzt auch schon eine Weile her. Ich hoffe, dass sie es jetzt geändert haben. Mhm. Also.
Bei uns heißt das Postbote.
Sehr gut. Ich glaube, da ist schon was durchgesickert inzwischen. Da hat sich sicher einiges zum Guten gewandelt.
Also ja, weil das sind auch so Sachen, wo ich dann auch manchmal denke, da würde ich mich als Vater vielleicht auch mal beschweren. Das ist ja immer so, dass dann manchmal, also das erlebe ich auch manchmal so bei uns im Deutschen Jugendinstitut oder so, dass dann auch so Männer sagen, wieso haben wir eigentlich keinen Gleichstellungsbeauftragten für Männer und so. Ich habe mir so, ja, der für die Frauen oder die für die Frauen ist auch nicht vom Himmel gefallen. Engagiert euch, kümmert euch, sucht euch Partner, macht's zusammen. Ja, so, das werden jetzt nicht die Mütter auch noch machen, dass sie sich drum kümmern, dass so, also vielleicht noch in der Partnerschaft, aber nicht, wenn es den Vätern ein so großes Anliegen ist, wie sie immer und überall behaupten, dass sie so gerne viel mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen würden, dann müssen sie dafür halt auch was tun.
Ja, ich glaube, es ist eben wieder so ein zweischneidiges Schwert. Also es ist halt auch kompliziert in der Gesellschaft, ja, weil ich denke jetzt gerade an den befreundeten Vater, der dann auch Elternzeit genommen hat und halt am Telefon gesagt hat, wie toll er jetzt Büro macht. Und ich dachte mir so, ja, sorry, aber warum jetzt eigentlich? Mhm. Du bist doch in Elternzeit, das musst du doch jetzt nicht machen. Mhm. Also das ist vielleicht hat, der hat sich sicher sehr liebevoll gekümmert, aber vielleicht hat er das ja nur so nach außen getragen. Ja. Weil das halt nicht so männlich, also es ist ja auch noch eine andere Generation, aber nicht so männlich war. Ja, und das wäre halt schön, wenn wir das ändern könnten. Mhm. Oder wenn zukünftige Generationen das auch ändern können, dass das total gut ist zu sagen, ich wickel gerade mein Kind. Oder ich baue gerade Lego. Ich kann jetzt nicht.
Ja, also ich glaube, da hat ja die Pandemie zumindest mal so ein paar Einblicke ermöglicht, dass überhaupt nicht gut, aber zumindest haben ein paar Männer doch mal eine Weile gemerkt, was das bedeutet, wenn man, dass man halt zum Beispiel nicht arbeiten kann, wenn Kinder im Hintergrund irgendwie gerade was bauen oder so. Da war ja mal, also, oder sagen wir mal so, während der Lockdowns haben Väter sich da ja auch sehr viel engagiert. Es hat jetzt offensichtlich nicht langfristige Konsequenzen. Aber um das mal zu sehen, also wie viele Erzählungen es gab von Leuten, die gesagt haben, selbst bei meinem Chef war plötzlich hinten ein Kind in der Videokonferenz zu sehen oder so. Ja, so müsste es dann. Also ich weiß nicht, ich meine, niemand möchte in einer Videokonferenz ein Kind hinten sitzen haben, aber Frauen halt auch nicht.
Ja. Das stimmt, niemand möchte das. Oder vielleicht nur die Kinder sitzen haben, keine Ahnung. Nee, aber hat nicht die Pandemie uns auch, also jetzt, was Feminismus angeht, ziemlich weit zurückgeworfen? Gibt's ja so Theorien.
Ja, leider ja. Also wir haben auch ein Projekt gemacht in der Pandemie. Wir haben mit Müttern und Vätern währenddessen Interviews geführt. Und wir haben schon zum einen festgestellt, die vorher hauptverantwortlich für die Care-Arbeit waren das dann auch in der Pandemie. Und das waren halt meistens die Mütter. Insofern hat sich einfach, ich habe da immer sehr mit gerungen, weil das hieß ja dann immer, das geht alles eine Rolle zurück. Und ich hatte immer das Gefühl, nee, wir waren einfach noch nicht weit. Also das ist nicht so, dass vorher alles super war und jetzt plötzlich sind wir zurück in den 60er Jahren, sondern das hat eigentlich nur gezeigt, dass da noch ganz, ganz viel ungleiche Aufteilung ist.
Ja, das ist eine gute Erklärung. Das habe ich so mir noch gar nicht überlegt. Aber wahrscheinlich ist das die Wahrheit, ja, oder könnte gut sein, dass das dahinter steckt, dass wir uns eingebildet haben, wir wären schon viel weiter, als wir tatsächlich sind.
Ja, und das, also ich weiß, dass diese meisten Studien, die gemacht wurden zur Arbeitsteilung in der Pandemie, waren ja wirklich ganz, ganz schnell in dem ersten Lockdown eigentlich. Und es gibt relativ wenig Zahlen dazu, was in den anderen 3 Jahren der Pandemie eigentlich passiert ist. Und diese ganz ersten Zahlen, die haben schon gezeigt, dass auch Väter die Zeit, die sie mit ihren Kindern verbringen, irgendwie fast verdoppelt haben. Und Mütter haben, ich glaube, von 6 auf 9 Stunden täglich erhöht oder so. Das ist dann halt nicht verdoppelt, aber mehr geht halt auch nicht. Da kann man sich dann immer drüber streiten, wie man jetzt das interpretiert. Also die Väter, hurra, haben so toll viel gemacht, aber die sind halt von 2 auf 5 Stunden gegangen und die Frauen sind von 6 auf 9 Stunden gegangen. Und dann kann man das so oder so interpretieren.
Ja, die Zustände waren vorher halt einfach schon nicht gleich und das ist wahrscheinlich wirklich die Wahrheit, ja.
Und es ist, also ich meine, ganz, ganz viel hängt natürlich am Einkommen. Also wenn es spitz auf Knopf steht und die Frage ist, wer reduziert die Arbeitszeit, dann ist es immer die Person, die weniger verdient. Und wenn die meisten Frauen weniger als ihre Partner verdienen, dann ist das leider immer relativ schnell klar, wer das macht.
Absolut, ja. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ja. Und unter diese Vereinbarkeitsproblematiken betreffen jetzt auch die Väter, ne?
Ja, also ich glaube, die es ernsthaft machen, auf jeden Fall.
Also von denen genau. wollte ich jetzt sprechen.
Also das ist ja immer so, also ich glaube, an der Stelle hört es dann auf, um Geschlecht zu gehen. Es geht um Personen, die Care-Arbeit machen. Und die haben alle ein Vereinbarkeitsproblem. Und genau, damit trifft es natürlich die Väter, die das machen wollen, genauso, weil es einfach nicht einfach ist. Mit diesen Ansprüchen an Vollzeiterwerbsarbeit und dass eigentlich rechts und links nicht viel stattfinden darf während so einem Arbeitstag und so.
Gut. Was ist deine Vision für die Zukunft?
Meine Vision wäre, dass Männer und Frauen gleich viel verdienen, beziehungsweise dass sie in sogenannten Männer- und sogenannten Frauenberufen gleich gut bezahlt werden. Und dass man von, ich sag mal, 30 Stunden in der Woche Erwerbsarbeit gut leben kann, sodass eine Familie, in der 60 Stunden gearbeitet wird, zu gut aufgeteilten Care-Arbeitsarrangements kommen kann. Also das fände ich wirklich für alle ein Gewinn. Und dann kann das immer noch sein, dass es Zeiten gibt, in denen man mal mehr und in denen man mal weniger Care-Arbeit machen muss und wo man vielleicht sagt, ich arbeite ja auch total gerne, warum soll ich jetzt nicht 40 Stunden arbeiten oder habe noch einen anderen Job oder was auch immer. Und das ist ja immer so gewesen, also in den 80ern, Alleinernährermodell oder so, da haben Väter ja auch, sage ich jetzt mal, 40, 45 Stunden in der Woche gearbeitet und davon konnte eine Familie leben. Und das ist jetzt eben nicht mehr so, aber dass man zumindest sagen kann, man kann von 60 Stunden leben und davon muss nicht einer 60 Stunden arbeiten, sondern beide, sagen wir mal, was zwischen 25 und 35, weil dann einfach auch noch Zeit für andere Dinge ist. Mhm. Und man auch nicht so komplett angewiesen ist auf eine Vollzeit-Kinderbetreuung, die vielleicht dann doch manchmal auch einfach die Kinder keinen Bock haben hinzugehen oder so, ja, sondern dass eine gewisse Flexibilität reinbringt.
Dass einfach Familienleben auch zum Alltag gehört, ja. Oder?
Und auch andere Sachen. Es geht ja nicht immer nur um Familienleben. Auch darum zu sagen, keine Ahnung, ich habe ein Hausprojekt oder ich mache noch eine Weiterbildung oder meine Mutter ist krank oder was auch immer.
Ja, ja genau. Dass die Zeiten einfach auch respektiert und genutzt werden können.
Ja.
Gut. Jetzt, gibt es irgendwas, was dir am Herzen liegt, was wir nicht besprochen haben?
Nicht direkt. Fällt mir jetzt nichts ein. Also was mir wirklich am Herzen liegt, ist Paare dazu zu befähigen, über diese Themen zu sprechen. Weil das eine ist, und das finde ich eigentlich das viel Wichtigere, ist, dass Politik und Gesellschaft und so die Rahmenbedingungen schafft. Aber das andere ist wirklich, wie kriegt man das eigentlich hin, das in der Partnerschaft auszuhandeln und da für alle Beteiligten faire Wege zu finden. Weil die Belastung, glaube ich, für alle hoch ist. Und da zu sagen, da braucht es einfach ein Dauergespräch oder ich weiß nicht, oder zumindest alle paar Wochen oder so, weil das sonst immer wieder in so Routinen kommt, wo man dann plötzlich merkt, oh, jetzt mache ich das seit Jahren und jetzt wird sich das auch nicht mehr ändern. Sondern da immer mal wieder zu gucken, sind wir eigentlich zufrieden und geht es auch anders oder wollen wir das so miteinander?
Ja, absolut. Dass es da eben eine Gesprächskultur gibt. Ich glaube auch, dass viele Familien oder viele Konstruktionen sich selber ganz gut regulieren können, wenn sie im Kontakt bleiben und wenn sie miteinander sprechen und es immer wieder verhandeln und sich auch irgendwie der Problematik bewusst sind, dass es nicht so einfach ist, dass das verhandelt werden muss. Also auch, es gibt ja auch so Modelle, die dann sagen, dass Frauen weniger verdienen, kann man privat ja auch ausgleichen. Wenn du dir das genau auskalkulierst, kannst du das aufrechnen und dann bist du, wenn du damit früh genug anfängst, irgendwie hast du sozusagen diesen Verdienstausfall irgendwie ausgeglichen. Das kannst du ja selber machen, jetzt mal abgesehen davon, dass ich auch finde, das ist schon eine staatliche Aufgabe. Ja. Aber es gibt ja viele Methoden, wie wir selber aktiv werden können und wie wir das verhandeln können. Aber dazu braucht es auch Leute, die diesen Menschen wieder helfen und auch Anregungen geben und wo die auch hingehen können und vielleicht mal sagen können, hey, wir haben das und das Problem und dass das gesellschaftlich dann nicht irgendwie an den Rand geschoben wird und so, ihr kriegt wohl eure Familie nicht in den Griff. So, ja. Das wäre schön.
Deswegen mache ich gerade eine Ausbildung zur systemischen Paarberaterin, um genau das zu machen.
Aha, ja. Gut. Aha. Da wirst du noch viel zu hören kriegen wahrscheinlich an Paargeschichten. Das ist eigentlich sehr interessant.
Und natürlich fehlt es auch im zweiten Teil nicht, das Präfixspiel Urlaub für den Denkapparat und völlig sinnfreier Spaß. Los geht's!
Vor?
Vorstellen.
Be?
Begreifen.
Zer?
Springen.
Hinein.
Springen.
Danke. Das reicht. Ja, liebe Anna, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Danke, dass du hier warst und dir die Zeit genommen hast. Mhm. Wenn du dieses Väterprojekt nochmal weiterentwickelt hast, vielleicht und mein Podcast das überlebt bis dahin, vielleicht hast du ja Lust, darüber was zu erzählen. Genau, und wenn es Väter gibt, die sich angesprochen fühlen, die diese 3-4 Generationen, wobei ja nur 3 dann männlich sein müssen.
Also
ne?
Das kleinste, jüngste Kind kann auch ein Mädchen sein und auch gerade erst geboren. Hauptsache, der Mann ist schon Vater.
Gut.
Und es müssen auch keine biologischen Väter unbedingt immer sein. Also das können auch Patchwork-Konstellationen sein, solange sie früh genug in die Familie reingekommen sind, dass sie sich selber irgendwie als Vater wahrgenommen haben. So, ja.
Genau, weil es euch um die Vaterrolle geht. Und
also es ist jetzt, macht jetzt nicht Sinn, wenn man jetzt sagt, so, da hat sich eine Frau getrennt und ich bin dazugekommen, da waren die Kinder aber schon aus dem Haus oder so. Ja? Aber genau, es geht nicht um nur biologische Vaterschaft, es geht auch nicht zwingend nur um heterosexuelle Vaterschaft.
Gut zu wissen. Gut, liebe Anna, vielen Dank dir.
Sehr gerne und danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, es war mir ein Vergnügen. Ja, wer bei dem Väterprojekt jetzt kurz den Kontext verloren hat, der kann sich natürlich einfach nochmal Teil 1 anhören. Oder ich beschreibe kurz, sie suchen Väter, ihre Väter und deren Väter, also die Opas sozusagen. 3 Generationen Väter brauchen Sie und wer diese Konstellation zu bieten hat, bei Anna Buschmeier melden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei den Wunderwesen. Wie immer liken, kommentieren, es hilft so viel. Und sonst hören wir uns bei der nächsten Folge wieder regulär, wieder am ersten Dienstag des nächsten Monats. Wundern wir weiter.